Liebe Gemeinde, das Predigtthema für heute Morgen ist kurz, knapp, aber ich finde wichtig. Vom Segen des Wortes. Vom Segen des Wortes. Als geistlich gut konditionierte Leute ploppt natürlich sofort der Gedanke auf, es geht um das Wort Gottes. Das ist auch richtig. Aber es geht noch um mehr. Es geht für mich heute Morgen um das Mysterium, um das Geheimnis, wie sich das Wort Gottes im Menschenwort offenbart. Und ich möchte, dass ihr aus diesem Gottesdienst herausgeht mit der Erfahrung, dass es dein und mein Leben betrifft, weil Gott auch durch uns reden möchte. Und zwar zum Segen für andere Menschen. Vom Segen des Wortes Gottes. Gottes Wort in Menschenwort. Das allein ist ein großes Geheimnis. Johannes beginnt sein Evangelium damit deutlich zu machen, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Die Vermenschlichung der Gedanken, der Worte Gottes, die Verbildlichung dessen, was Gott wichtig ist in Jesus. In seinem Menschsein, in dem, was er zu uns geredet und wie er mit uns gehandelt hat. Vom Segen des Wortes. Ich möchte mal so 3, 4 Sätze aneinander rein und möchte euch bitten, sie nachhallen zu lassen, ob ihr nicht sofort an irgendwelche Situationen in eurem Leben denkt. Warum hast du denn nichts gesagt? Man hätte doch drüber reden können. Das habe ich so nie gesagt. Habe ich sie nicht immer wieder gesagt? Vom Reden. Vom Miteinanderreden. Viele gute Gespräche säumen unseren Lebensweg. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch um Situationen, wo alle Worte nicht ausgereicht haben, das zu vermitteln, was einem wichtig gewesen ist. Es ist gut, dass wir miteinander reden können, aber Worte allein sind es ja nicht. Wir leben im Zeitalter der Kommunikation, sagt man uns. Man könnte es auch anders sagen. Man könnte auch sagen, wir leben in einem Zeitalter der Inflation der Worte. Und mittlerweile ist es oft so, man hört noch, was gesagt wird, hat aber längst keine Ahnung mehr, was wirklich gemeint ist. Geschweige denn, was gut und falsch oder richtig wäre. Mancher redet sich in den Mund fusselig, um irgendwie anzukommen mit dem, was man sagt, und der andere fühlt sich ein Ohr abgeknabbert, weil jemand nicht aufhört zu reden. Und trotzdem vom Segen des Wortes. Und das Reden allein ist es ja nicht, das Wort allein ist es auch nicht, es kommt ja noch etwas anderes hinzu. Oft spielt die Deutung des Subtextes noch eine wichtige Rolle. Vielleicht könnt ihr mit dem Wort nichts anfangen, aber mit dem, was damit gemeint ist, natürlich. Also die Vermutung, wie etwas wirklich gemeint war, wie es gesagt wurde. Bedeutete das, ich kann nicht, nicht in Wahrheit, ich will nicht? Manche hatten schon mal gedacht, das Wort ich will nicht würde am Ende vielleicht doch bedeuten, doch ich will. Die Deutung des Subtextes, was dahinter steckt, das spielt also auch noch mit hinein. Und natürlich, diese Deutung, das ist, wie man so schön sagt, dünnes Eis. Deute ich das Gesagte richtig oder nicht? Und immer wenn es uns gelingt, ist es natürlich toll, aber wir kennen auch Situationen, wo es uns nicht gelungen ist. Da haben wir jemanden völlig falsch verstanden. Wir haben den Subtext, also das, was zwischen den Zeilen ist, nicht wirklich herausgefiltert. Man kann sich sogar um Kopf und Kragen reden, bei allen guten Worten. Wenn es auf einmal der Situation geschuldet aus einem heraussprudelt und man so richtig loslegt und am Ende denkt, boah, hättest du mal den Mund gehalten. Vielleicht ist das so mit einem Grund, warum Salomo schon vor vielen tausend Jahren gesagt hat, da wo viele Worte sind, geht es oft nicht ohne Sünde zu. Man sagte immer, Männer machen nicht viel Worte, die reden zu wenig. Es sei denn, sie haben ein Thema und dürfen hier vorne stehen. Dabei sind wir eher philosophisch geprägt. Wir kennen ihn vielleicht nicht mit Namen, aber wir handeln danach. Der altspätrömische Gelehrte Boethius hat mal gesagt, hättest du geschwiegen, wärst du Prophet geblieben. Also, intelligent gucken ist manchmal besser als dumm schwätzen. Wer viel redet, muss nicht unbedingt etwas zu sagen haben, das kennen wir auch. Na klar. Aber andererseits ist eine gute Argumentation noch kein Beweis dafür, dass jemand nicht recht hat. Ist mir interessanterweise oft auch im gemeindlichen Zusammenhang vorgekommen, wenn ich mit Menschen über Auslegung eines Textes spreche, wo man unterschiedlicher Meinung hatte und ich plötzlich den Eindruck habe, je mehr ich versuche, ihm zu erklären, dass man das im Kontext, im Zusammenhang sehen muss und dass man auch einen gewissen Hintergrundwissen haben muss, dass sich die Person immer mehr distanziert und dann am Ende herauskommt, ja, aber wenn du schon so viel reden musst, dann, ich sehe das aber so. Schwierig. Weil wir natürlich ahnen und vielleicht auch in der Geschichte auch schon erlebt haben, dass natürlich Worte auch manipulativ benutzt werden können. Also, dass Menschen mit Worten eine eigene Realität schaffen, in die man andere hineinzieht, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Der frühe amerikanische Außenminister Henry Kissinger war bekannt für seine Fähigkeit, mit seinen Worten manipulativ zu überzeugen. Man nannte das damals in einem geflügelten Wort Pendeldiplomatie. Und auf einem Empfang wurde er gefragt, was er denn selber darunter genau verstehen würde. Und Kissinger sollte es folgendermaßen erzählt haben. Ich fahre zuerst nach Sibirien und suche mir einen jungen, kräftigen, gesunden, gut aussehenden Bauernburschen. Und dem schlage ich vor, er könnte doch die Tochter Rockefellers heiraten. Der sagt, was soll ich mit der Tochter Rockefellers? Ja, sagt er, musst überlegen, die erbt einmal Milliarden. Ach so. Und dann, sagt er, fahre ich zu Rockefeller und sage ihm, ich hätte einen jungen, kräftigen, gesunden, gut aussehenden, nein, halt, Moment. Und dann fahre ich zur Schweizer Bank und zum Bankdirektor und sage, ich hätte einen jungen, guten, kräftigen, gesunden, gut aussehenden sibirischen Bauernjungen für Sie als Vizedirektor. Ich sage, was soll ich mit einem sibirischen Bauernjungen als Vizedirektor? Ja, sagt er, Moment, aber der wird wahrscheinlich Rockefellers Schwiegersohn. Ah, das ist natürlich was anderes. Und dann fahre ich zu Rockefeller und sage, ich hätte da einen jungen sibirischen, gut aussehenden, gesunden, jungen Mann. Der könnte Ihre Tochter heiraten. Er sagt, was soll ich mit so einem sibirischen Bauernjungen als Schwiegersohn? Ja, Moment, sagt er. Der wird demnächst Vizerektor der Schweizer Bank. Oh, sagt Rockefeller, das ist natürlich was anderes. Und dann ruft die Tochter Rockefellers von hinten, was soll ich mit einem schweizerischen Vizedirektor? Und da sagt er zum Schluss, ja, aber der ist jung, der ist hübsch und er ist gesund. Und da sagt sie, das ist was anderes. Also natürlich kann man mit Worten manipulieren, gar keine Frage. Und vielleicht ist uns das auch schon mal geschehen und da sind wir auch vorsichtig. Das ist auch gut. Wie vielen Dingen im Leben so droht auch den Worten der Missbrauch. Und trotzdem, was wären wir ohne Worte? Was wären wir, wenn wir nicht miteinander sprechen können? Und was wäre nicht in unserem Leben alles schiefgelaufen, wenn nicht Menschen mit guten Worten an unserer Seite gestanden hätten? Wir brauchen Worte der Liebe, des Zuspruchs, natürlich auch mal wohlwollende Worte der Korrektur. Worte können ein Segen sein. Gutes tun mit unseren Worten. In Sprüche 12, Vers 25 heißt es: Sorgen drücken einen Menschen nieder, aber freundliche Worte richten ihn wieder auf. Freundlichkeit, sagt Paulus im Galaterbrief 5,22, ist eine Frucht des Geistes. Freundlich miteinander zu reden, bedeutet also, den Geist Gottes durch mich wirken zu lassen. Dass mein Leben fruchtbar wird an dieser Stelle. Hat mal jemand geschrieben, ein freundliches Wort ist mehr wert, als es kostet. Ich dachte, da ist schon was dran. So ein freundliches Dankeschön, wo auch immer. Ein freundliches Telefonat, obwohl man vorher vielleicht so richtig unter Strom gestanden hat, aus anderen Gründen. Aber den Schalter umlegen und es dem anderen jetzt nicht überstülpen, was mir vorher widerfahren ist. Eine freundliche Begrüßung, wir könnten das wie Perlen aneinander reihen. Das tut uns gut. Interessanterweise ist es bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, das Meckern und Murren funktioniert irgendwie von allein. Muss ich mir nicht vornehmen. Aber das gute Wort, das den anderen aufrichtet, das in die Situation passt, das ihm Hoffnung und Freude für den Tag neu vermittelt. Das müssen wir uns manchmal vornehmen. In Jesaja 40, Vers 2 sagt Jesaja im Auftrage Gottes: Redet freundlich mit Jerusalem. Eine Aufforderung, freundlich zu reden. Wir können jetzt den ganzen Textzusammenhang nicht erörtern. Sonntag ist auch irgendwann mal vorbei. Aber das wissen wir alle schon mal. Dass es mit dem Volk Israel bergab gegangen ist. Dass sie viele Fehler gemacht haben. Dass sie deswegen das Gericht Gottes erlebt haben. Man hätte ihnen so vieles ins Stammbuch reden können. Auch im Nachklang noch. So unter dem Motto, ich habe es dir ja immer gesagt. Ich habe mir meine Propheten gesandt und so weiter. Und was sagt Gott? Rede freundlich mit Jerusalem. Es gibt Zeiten, da geht es nur noch darum, dass man jemanden aufbaut und nicht nochmal in den Wunden herumpult und ja, Menschen noch weiter niederdrückt. Freundliches Reden einüben, damit uns negative Emotionen nicht in verbale Sackgassen führen. Vergangene Woche bekam ich eine Gratis-Lektion von einer Politesse in Bünde. Ich weiß nicht, wie es kam, aber der Tag gestaltete sich für mich irgendwie blöd. Therapeutentermin, Arzttermin und dieses und jenes. Und irgendwie geriet ich innerlich unter Druck, musste dann noch schnell ein Rezept abholen, stell mein Auto ab. Und als ich in die Apotheke hineinspring, habe ich noch gedacht, Mensch, du hättest die Parkscheibe reinlegen sollen. Aber ist ja nur ganz kurz. Und ich war auch nur 2 Minuten in der Apotheke, weil sie mein Medikament nicht hatten. Bin wieder raus und wer steht vor meinem Auto und beginnt mein Nummernschild einzutippen? Die Politesse. Da hatte ich das Rezept in der Hand und sag so, das kann ja wohl nicht sein. Jetzt bin ich nur so kurz weg und jetzt, und wollte mal so richtig erzählen, was ich davon halte. Und was macht sie? Ganz ruhig. Guten Tag erstmal. Ist ja nicht schlimm. Dann lassen wir das. Dann gibt es nur eine mündliche Verwarnung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Boah, das hätte man eigentlich von einem Pastor erwartet. Ja, das ist so. Gott hat es uns vorgemacht, dass er freundlich mit uns geredet hat und reden wollte. Habt ihr noch Hebräer 1 im Ohr? Die Verse 1 bis 3? In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt in dieser letzten Zeit sprach er durch seinen Sohn zu uns. Jesus Christus ist das letzte Reden Gottes zu uns Menschen. Und Mensch, wie hat Jesus zu uns geredet? Freundlich. Es gehörte sogar zu seinem Sendungsauftrag. In Jesaja 50, Vers 4, Gott, der Herr, gibt mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen zur rechten Zeit ermutigen kann. Und wenn wir die Evangelien lesen, wie Jesus den Menschen begegnet ist, dann finden wir das wieder. Ja, Jesus hatte auch Emotionen, natürlich. Aber sein Bemühen und Bestreben lag immer darin, den Menschen so zu begegnen, mit freundlichen Worten, ihn aufzurichten. In Christus wurde Gottes Wort menschliche Gestalt erfahrbar in der Begegnung. Seine Worte erzeugten keine künstliche, keine manipulative Wirklichkeit, sondern bewirkten eine heilsame Qualifizierung der Realität. Konnte dazu führen, dass, wie die Frau am Jakobsbrunnen, dann den Leuten im Dorf sagte, hier ist jemand, der hat mir alles gesagt, was mein Leben betrifft. Und das war auch nicht schön, aber es hat sie nicht verletzt, weil sie sich von ihm angenommen wusste. Das freundliche Reden Gottes zu uns führt dazu, dass wir innerlich wieder aufgerichtet werden, dass wir zu der Würde zurückfinden, die er uns zugedacht hat, trotz aller Verquerungen und Brüche unseres Lebens. Und mal ganz ehrlich, was wären wir ohne die Worte Jesu in unserem Leben? Worte, die uns herausgeholt haben, aufgerichtet haben. Und ich könnte mir vorstellen, jeder von euch hat jetzt irgendwie ein Wort dann vielleicht im Kopf, das ihm in einer besonderen Situation in wunderbarer Weise geholfen hat. Ich habe das vielfach erlebt, was das bewirkt, wenn Menschen das erste Mal dieses Wort Gottes in ihrem Leben real erfahren. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Diese Ersterfahrung der Entsorgung dessen, was mir Mühe macht, was mich niederdrückt. Da muss noch nicht einmal die Situation sich rundum verändern, sondern Jesus selbst durch sein Wort, das in uns hineinkommt, das auf fruchtbaren Boden fällt, verändert unsere ganzen Empfindungen. Was ist das für eine Entlastung, wenn wir das Wort hören, deine Sünden sind dir vergeben. Niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Ich bin bei euch alle Zeit bis an das Ende der Weltzeit. Manche machen sich furchtbar Angst im Moment wegen der Corona-Epidemie und was daraus wird und dass das alles Vorbereitungen für den Antichristen sind. Glaube ich auch, aber warum soll uns das erschüttern? Es bestätigt doch nur das, was wir glauben. Dass die Verheißung und die Prophezeiung sich erfüllen. Was sagt denn Jesus, wenn all das anfängt zu geschehen? Ich sage es mal plakativ. Rennt auf die Straßen mit Schildern? Nein, er sagt, erhebt eure Häupter und freut euch, denn eure Erlösung ist nah. Ich fühle mich den Protestierenden manchmal ganz nah in dem, was sie im Detail anmerken. Das ist auch in Ordnung. Man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Glaube heißt nicht, ich halte mich aus allem raus, das meine ich nicht. Aber wir dürfen uns davon nicht so niederdrücken lassen. Und das müssen wir uns gegenseitig immer wieder auch sagen. Jesus ist bei uns bis ans Ende der Weltzeit. Und dann geht es für uns und für alle, die an ihn glauben, ganz gleich in welchem konfessionellen Stall sie groß geworden sind, weiter, und zwar richtig und schön. Ich könnte mir auch wieder an dieser Stelle vorstellen, dass ihr eigene Gedanken jetzt gut und gern nachhängt. Und das ist auch wichtig so. Ich möchte an dieser Stelle zum Schluss kommen. Weil Gott in Christus freundlich zu uns geredet hat und immer auch noch redet, können auch wir uns für das freundliche Wort entscheiden. Dürfen uns daran erinnern, dass unsere Worte zum Segen sein können, weil sie auf den Worten fußen, die Gott zu uns geredet hat. Und noch einmal, es ist so wichtig, dass wir solche Worte der Ermutigung, der Auferbauung und der Annahme immer wieder hören, auch in den schwierigsten Situationen. An dieser Stelle musste ich mich an eine Situation erinnern, oder habe ich mich an eine Situation erinnert aus unserer Familie. Eines unserer Kinder hatte mal Stress im Kindergarten durch eigenes Verhalten. Und so im Kinderzimmer lag ich auf der Matratze und wir sprachen miteinander und ich versuchte herauszufinden, warum das von unserem Kind so gehandhabt wurde, aber es schwieg. Und ich versuchte immer mehr reinzukommen und das herauszufinden. Und dann wurde ich gefragt, ja, warum willst du das denn wissen? Und dann habe ich einen Satz gebraucht, dass, ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber schäme ich mich heute dafür. Da habe ich gesagt, ja, weil ich dich doch lieb haben möchte, wenn du mir das alles sagst. Was für ein gruseliges Wort, denke ich jetzt. Und was sagt unser Kind zu mir? Ich möchte aber, dass du mich trotzdem lieb hast, auch wenn ich es dir nicht sage. Boah. Ich habe vieles falsch gemacht in der Erziehung. Aber das habe ich mir seitdem vorgenommen. Keines unserer Kinder soll jemals den Eindruck haben, dass es von mir, von uns nicht geliebt ist, nur weil irgendwas nicht funktioniert. Wir leben von solchen Zusprüchen, von solchen Worten. Und wir können sie sagen, weil wir das selbst von Gott erfahren haben. Müssen uns manchmal daran erinnern, dass das wieder zum Durchfluss kommt. Das kennt ihr alle. Die Probleme des Lebens, des Alters, des Berufes, der was auch immer, kann dazu führen, dass das alles mal so ein bisschen verschütt geht. Aber dann dient so ein Gottesdienst dazu, uns vielleicht wieder dazu ermutigen, darauf zu schauen, zu was wir eigentlich berufen sind. Dass Gottes Segen auch durch unsere Worte, dass Gottes Reden auch durch unsere Worte zum Segen für andere Menschen wird. Das hat nichts damit zu tun, nur weichgespült durchs Leben zu gehen. Es hat für mich mit zweierlei zu tun. Es macht zweierlei deutlich. Wenn ich versuche, so zu handeln, erstens, daran wird erkannt, wes Geistes Kind ich bin. Und das ist Jesus offensichtlich wichtig. Wem ich gehöre, zu wem ich gehöre und was das bewirkt. Und das andere, wenn ich so handle, dann mache ich deutlich, dass ich vor der Würde des anderen, ob klein oder groß, Respekt habe. Die Person ist mir wichtig. Deshalb will ich freundlich mit ihr reden. Also in Anwendung eines biblischen Wortes möchte ich mir selbst raten und vielleicht dir ja auch. Sprich so zu den Menschen, wie du selbst von ihnen angesprochen werden möchtest. Und vielleicht fällt dir jetzt gerade ein Mensch ein, von dem du weißt, dass ihm ein freundliches Wort genau jetzt in dieser Zeit gut täte. Dann sprich mit ihm.